Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Charlotte Oehlschlegel.
Willkommen. Gestern hat US-Präsident Donald Trump über eine Stunde mit Russlands Präsident Wladimir Putin gesprochen. In dem Telefonat ging es um Friedensverhandlungen mit der Ukraine. Wir hören von Autorin und Verlegerin Katerina Mischenko, wie die Menschen in der Ukraine diese Entwicklung wahrnehmen. Wir sprechen über eine Veranstaltung an der Freien Universität Berlin. Dort sollte die UN-Sonderberichterstatterin Francesca Albanese sprechen. Nach Kritik wurde die Veranstaltung jetzt abgesagt. Hoffnungsvolle Nachrichten gibt's heute bei Fazit aus Österreich. Dort gibt's Neuigkeiten zur Finanzierung und Zukunft des Kunstforums Wien. Und dann werfen wir uns natürlich gleich hinein ins Blitzlichtgewitter bei der Berlinale. Mit Tom Tykwers Film Licht wurde heute Abend die 75. Ausgabe eröffnet. Ja, ein besonderes Festival in einer besonderen Stadt, wie der Regisseur betont.
Berlin ist die tollste Kinostadt der Welt. Und zwar, weil Berlin eben eine Stadt ist, die so krass unfertig ist und die sich so irre bemüht, nie fertig zu werden. Immer dann, wenn was irgendwie so anfängt, so ein bisschen fertig auszusehen, kommen direkt 2000 Baustellen drauf. Es wird so grotesk Hässliches über unglaublich schöne Dinge gestülpt, wo man so denkt, wer hat denn jemals dazu Ja gesagt? Und ich finde, das sieht man auch in Filmen, die in so Städten spielen, die so perfekt sind, so irre schwer, die lebendig zu machen. In Berlin ist halt, du brauchst eigentlich gar nichts machen, das fällt eh alles halb auseinander, wird hinten so zusammengestoppelt. Und dieser Zwischenzustand, der ist was man unheimlich gut nutzen kann für Filme.
Ja, und ob das genutzt wird, um eine glanzvolle Berlinale-Ausgabe über die Bühne zu bringen, das fragen wir gleich. Heute wurde die 75. Ausgabe der Berlinale mit einer festlichen Gala eröffnet. Über 200 Filme hat das Team rund um die neue Leiterin Trisha Tuttle für die diesjährige Ausgabe ausgewählt. Aber natürlich geht's bei der Berlinale auch immer darum, wer sich auf dem roten Teppich vor dem Kinosaal so blicken lässt. Schauspielerin Tilda Swinton beispielsweise war da, die während der heutigen Eröffnung den goldenen Ehrenbären erhalten hat. Und das klang alles ganz glücklich.
Ich bin ganz, ganz stolz, hier zu sein, in dieses Ort mit euch.
So Schauspielerin Tilda Swinton. Den filmischen Auftakt gab es heute Abend aber mit einem neuen Film von Regisseur Tom Tykwer, Das Licht, der Titel. Und ich bin jetzt live mit meiner Kollegin Anke Lebicke verbunden. Hallo an den Potsdamer Platz.
Guten Abend, hallo.
Eine weiße Berlinale, das gibt's auch nicht alle Tage. In Berlin liegt Schnee, klingt traumhaft, ist aber auch sehr kalt. Hat das die Stimmung bei den Fans am roten Teppich getrübt?
Nein, im Schnee leuchtet der rote Teppich noch roter und man kann sagen, das Wetter hat die Fans nicht abgehalten. Sie sind hier alle gekommen, um Autogramme und Selfies zu jagen. Also und gleich müsste sich der rote Teppich hier auch wieder füllen, weil jeden Augenblick müsste der Film von Tom Tykwer, Das Licht, zu Ende sein. Und ich kann nur sagen, ich finde es immer wieder schön, Berlin im Filmfieber zu sehen. Es gibt hier einen Berlinale Souvenirshop. Da war eben eine endlose Schlange, weil alle morgens aus einer Tasse mit einem Bärchen ihren Kaffee trinken wollen. Und in der U-Bahn gibt es ja immer diese Bildschirme, die Videobildschirme. Und da lautete heute die Frage: Wie heißt die neue Intendantin der Berlinale?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß es natürlich. Trisha Tuttle, die Amerikanerin, hat nach 5 Jahren unter dem Leitungsduo Chatrian Rissenbeck übernommen. War denn jetzt bei der Eröffnung schon ein neuer Wind zu erkennen?
Ja, auf alle Fälle spürte man hier am Anfang am roten Teppich schon eine Aufregung und ihr wird unheimlich viel Sympathie entgegengebracht. Und Trisha Tuttle hat auch schon einiges anders gemacht. Also zum Beispiel wurde die Eröffnung live in andere Kinos, in andere Städte übertragen. Dort konnte das Publikum dann auch das Licht sehen oder kann es immer noch sehen. Und anders, es gab keine politischen Reden in diesem Jahr. Das kann natürlich damit zusammenhängen, dass man den Wahlkampf nicht auf die Bühne bringen möchte. Aber vielleicht ist das auch eine prinzipielle Entscheidung. Ich fand es auf alle Fälle sehr angenehm. Die Kulturstaatsministerin Claudia Roth und der Berliner Bürgermeister, sie wurden von der Kai Wegener, sie wurden eben nur begrüßt von Desiree Nosbusch. Und mal sehen, wie es dann im nächsten Jahr ist. Und ansonsten betonte Trisha Tuttle auf der Bühne eben, wie schon im Vorfeld immer wieder, dass jetzt die Filme sprechen sollten. Und damit spielt sie natürlich auf die Abschlussveranstaltung im letzten Jahr an, als es Israel-kritische Äußerungen gab und die Berichterstattung eigentlich die Filme aus dem Fokus verloren hat. Also jetzt sollen die Filme wieder im Scheinwerferlicht stehen.
Ja, und heute war es ja auch so, dass der Goldene Ehrenbär an Oscar-Preisträgerin Tilda Swinton schon bei der Eröffnung verliehen wurde. Was wollte die Schauspielerin denn dem Festivalpublikum mitgeben?
Ja, also ich kann nur sagen, das war ein zutiefst beeindruckender, ein bewegender Moment und auch der stärkste Auftritt des Abends. Also die Laudatio für Tilda Swinton hat der Regisseur, der Deutsche, Edward Berger gehalten, der ja auch ein Oscar-Gewinner ist. Mit dem hat Tilda Swinton gerade in Macau gedreht. Das war eine Laudatio in Form eines Liebesbriefes. Dann ergriff aber Tilda Swinton selbst das Wort. Und man kann gar nicht von einer Dankesrede so im klassischen Sinne sprechen. Es war eine große Auseinandersetzung mit dem Kino und seinen Mitteln. Eine Tilda Swinton sagte, dass das Kino ein Spiegel unserer Verletzlichkeit und der Tapferkeit des gelebten menschlichen Lebens ist. Aber dass wir jetzt auch viel Unmenschlichkeit vor unseren Augen sehen. Also es war eine sehr poetische, persönliche, philosophische und politische Rede, ohne explizit politisch zu sein.
We can head for the great independent state of cinema and rest there. An unlimited realm, innately inclusive, immune to efforts of occupation.
Ja, Tilda Swinton sagt, dass wir uns auf den großen, unabhängigen Staat des Kinos zu bewegen und uns dort ausruhen können. Es ist ein unbegrenzter Raum, unendlich umfassend, immun gegen Besatzung, Übernahme, Besitz oder die Entwicklung von Riviera-Eigentum. Und damit spielte sie natürlich auf Trumps Gaza-Politik an und bekam sehr, sehr viel Applaus. Und dieser Auftritt von Tilda Swinton muss jetzt erstmal getoppt werden.
Ja, doch eine politische Komponente bei der Eröffnung. Kommen wir jetzt noch zum Eröffnungsfilm, Das Licht von Tom Tykwer. Eine Geschichte, in der es um eine Haushälterin aus Syrien geht, die das Leben einer Berliner Familie unerwartet auf die Probe stellt. Und auf der Pressekonferenz heute Nachmittag sagte Lars Eidinger:
Das ist, finde ich, die zentrale Aussage dieses Films. Wenn wir es schaffen, dass wir tatsächlich den Mut haben, uns zu zeigen in einem Film oder überhaupt in der Kunst und dem Gegenüber die Möglichkeit geben, sich darin zu erkennen, dann kann man tatsächlich die Welt verändern.
Ja, wie würden Sie diese Aussage von Eidinger einordnen?
Ja, Tom Tykwer und Lars Eidinger möchten uns mit diesem Film schon einen Spiegel vorhalten, also so einer gut bürgerlichen Mittelschicht, die auf einmal mitbekommt, dass die Generation danach einfach denkt, was habt ihr uns ökologisch, ökonomisch, politisch für einen Sauhaufen hinterlassen? Und das verhandelt eben Tom Tykwer anhand seiner Filmfamilie, die lebt unter einem Dach aneinander vorbei, schöne Berliner Wohnung natürlich. Und dann kommt die syrische Haushälterin und die stellt eben das Leben auf den Kopf dieser vier Menschen. Und dadurch öffnen sich diese Menschen wieder, sehen sich wieder an und verhandeln auch was. Und vielleicht, wenn man sich einander anschaut, kann man vielleicht auch Widerstand leisten.
Im Interview bei uns im Deutschlandfunk Kultur hat Tom Tykwer heute Morgen gesagt, er möchte, dass das Publikum nach dem Sehen seines Films erst einmal einen Schnaps braucht. Brauchen Sie denn jetzt auch einen nach diesem langen ersten Berlinale-Abend?
Ja, ich glaube, ich brauche direkt einen Double Shot. Also dieser Film, Tom Tykwer will es ja immer wissen, das ist auch ein Musical gleichzeitig. Also die Familie singt über ihre Probleme, drückt so ihre Sehnsüchte aus. Es wird immer wieder in Berlin, es regnet die ganze Zeit, weil es so kalt ist. Also es sind so formale Spielereien, darauf kann man sich einlassen. Aber wenn es um die Geschichte der Syrerin geht und ihr Trauma, dann fragt man sich wirklich, ob die Bebilderung, die Tom Tykwer da macht, wirklich gelungen ist. Da habe ich mich dann doch ein bisschen unwohl gefühlt, weil ich letztlich über diese Frau zu wenig erfahren habe über ihr Schicksal.
Vielen Dank für die Eindrücke von der Eröffnung der 75. Ausgabe der Berlinale. Anke Lewicke.
Gerne, tschüss.
Ja, ich wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß und auch wenn Sie nicht dabei sein können oder vor Ort sein können in Berlin bei der Berlinale, wir berichten natürlich ausführlich in den nächsten Tagen aus Berlin hier bei Fazit in der Kultur vom Tage. Am Mittwoch hat US-Präsident Donald Trump mit Russlands Staatschef Wladimir Putin telefoniert. Über eine Stunde haben die beiden gesprochen über das Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Ja, und den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky hat Trump dann erst anschließend über die Inhalte des Telefonats informiert. In seiner Erklärung betonte Trump, den unverzüglichen Beginn von Verhandlungen über die Zukunft der Ukraine verabredet zu haben. Man wolle sich in nicht allzu ferner Zukunft vermutlich in Saudi-Arabien persönlich treffen, sagte er im Weißen Haus. Heute am frühen Abend habe ich mit Katharina Mischenko gesprochen. Die ukrainische Verlegerin und Autorin lebt und arbeitet zurzeit in Berlin. Guten Abend.
Guten Abend.
Was war Ihre erste Reaktion, als Sie von diesem Telefonat von Putin und Trump gehört haben?
Zugegeben bin ich nicht so überrascht wie vielleicht manche Bürger und Bürgerinnen hier. Es ist mit der Medienlandschaft und Aufmerksamkeit verbunden. Natürlich habe ich diese Prozesse seit der Trump-Wahl mitbeobachtet und mir genau angeschaut, wie sich diese Kommunikation, auch diese sogenannte Friedenskommunikation verläuft. Ja, aber dieses Telefonat ist natürlich schon ein Punkt, wo man ja denkt, okay, irgendeine Form von Verhandlungen ist jetzt möglich. Wir wissen nicht viel, aber etwas ist passiert. Und passiert ist es natürlich im russischen Sinne absolut, denn Russland, glaube ich, hat sich das immer gewünscht, von Amerika angesprochen zu werden und mit Amerika zu sprechen, mit den USA meine ich, über die Ukraine, über Europa, nicht mit ihnen zusammen, denn für Russland ist die Subjektivität von Europa, geschweige der Ukraine, überhaupt nicht da. Und das ist endlich der Partner sozusagen, mit dem man sprechen kann.
Und Sie waren gar nicht so überrascht. Hatte sich das also auch für die Menschen in der Ukraine schon abgezeichnet, dass es so kommen würde?
Ich glaube, ja, man hat auch mit Trump gewisse Hoffnungen verbunden, aber nicht damit, dass er eine gute Diplomatie bieten kann, sondern eine Veränderung wahrscheinlich. Und viele haben aus meiner Sicht falsche Hoffnungen auf seine Überraschungseffekte auch projiziert. Und ja, etwas wurde erwartet. Das hat er ja auch angesagt. Und ich glaube, bei jeder Veränderung in der Machtarchitektur gibt es immer wieder eine Chance, etwas anders zu machen. Deshalb war das offensichtlich, dass etwas passieren kann. Aber was, wissen wir nicht. Mhm. Ja, in welche Richtung das geht, in eine katastrophale oder in eine mehr oder weniger bessere, das war offen. Das war, glaube ich, die allgemeine Stimmung der Ukrainer und Ukrainerinnen. Aber viele waren natürlich auch skeptisch einerseits. Andererseits haben wir ja nicht so viel Spielraum. Ja, Amerika ist der wichtigste Partner, ist der Unterstützer Nummer eins. Und wir sind einfach an diese Hilfe angewiesen. Ja, und können ohne diese Hilfe nicht weitermachen.
Ja, so positiv könnte man dann schon deuten, dass eben jetzt überhaupt mal Bewegung in die Verhandlungen gekommen ist. Aber wie Sie auch sagen, die Ukraine war jetzt gar nicht beteiligt, konnte ihre Interessen in diesem Telefonat gar nicht zum Ausdruck bringen. Glauben Sie, dass da in der Bevölkerung auch so ein Gefühl von Machtlosigkeit jetzt entsteht? Und wie gehen die Menschen damit um?
Ich denke, das ist eine ambivalente Situation, denn einerseits bewegen wir uns immer wieder in dieser Lage der Machtlosigkeit, ja, der finanziellen Abhängigkeit von der externen Hilfe, diese ganze Zeit unter Bedrohung zu leben, ja, zu kämpfen, so viele Menschen zu verlieren. Also das ist alles kein Zeichen für Stärke. Andererseits gibt es in der Ukraine schon lange auch die Stimmung, dass die Ukrainer und Ukrainerinnen im Grunde nur auf sich selbst verlassen könnte. Also diese gewisse Einsamkeit und auf sich selbst angewiesen zu sein, ist auch da. Es ist natürlich, wie gesagt, ambivalent, denn wir brauchen die externe Hilfe, aber hoffen nur auf uns selbst.
Und so wird sich dieses Gefühl dann jetzt auch verstärken, wirklich nur auf sich selbst zu vertrauen durch dieses Telefonat beispielsweise, aber auch die Reaktionen aus Deutschland, aus Europa?
Ich denke, es ist eher so eine vielleicht schon existenzialistische Wahrnehmung. Ja, man nimmt einfach das an, was passiert. Also die Lage ist wirklich schwierig. Aber ich denke, so grundsätzlich ist dieses Telefonat auch ein Signal, etwas kann ohne aktive ukrainische Teilnahme passieren. Und ohne europäische Teilnahme übrigens auch. Und das, glaube ich, muss man jetzt sehr sich ganz genau merken, wie sich diese Prozesse entwickeln und bestimmte Schritte weitermachen. Und die Ukraine muss natürlich jetzt ihre Subjektivität wirklich aktiv verteidigen. Die Frage ist, wie? Was sind die Möglichkeiten? Und wer sind unsere Partner bei dieser Verteidigung? Ob Europa, ob Deutschland, ja, bereit sind, die ukrainische Subjektivität auch durchzusetzen?
Jetzt am 24. Februar jährt sich ja der russische Überfall auf die Ukraine zum dritten Mal. Und in Berlin und auch in anderen Städten werden auch Solidaritätsveranstaltungen mit der Ukraine stattfinden. Glauben Sie, dass solche Veranstaltungen dann auch eine Relevanz haben für die Ukraine oder auch über Deutschland hinaus, in einem Sinn, dass dann eben auch international der Eindruck entsteht, die Ukraine ist nicht allein oder wird auch nicht allein gelassen in Europa?
Ja, ich hoffe sehr darauf. Das muss so sein. Wissen Sie, wir sind jetzt in einer schwierigen Zeit. Eine Macht ist 100% autoritär, die zweite arbeitet aktiv daran, ihr Land undemokratischer zu machen, als er es war. Ich meine die USA. Diese zwei Großmächte machen jetzt einen Deal. Ja, und diese Deal-Logik ist sehr präsent in der heutigen Rhetorik und in der heutigen Art, die Politik zu machen. Und dieses ja ziemlich katastrophale Bild kann das Gefühl der Ohnmächtigkeit vermitteln. Und das ist sehr gefährlich und das müssen wir auch nicht kaufen, ja, wenn ich bei dieser wirtschaftlichen Logik bleibe. Deshalb ist jetzt diese Aktion, auf die Straßen zu gehen, sich zu zeigen, von eigenen Regierungen zu verlangen, dass sie eine aktive Position vertreten, ja, dass sie sich aktiv jetzt einsetzen, auch bei den Verhandlungen, auch für die Ukraine, das ist unheimlich wichtig. Ja, vielleicht könnte ich da noch ergänzen, und etwas zur deutschen Haltung jetzt sagen. Es war das perfekte Timing, sage ich in Anführungsstrichen, für die Neuwahlen. Ja, in der Zeit nach der Trump-Wahl und kurz vor dem dritten Jahrestag des Krieges, ja, ist Deutschland jetzt mit den Wahlen beschäftigt und mit ganz anderen Problematiken. Und die deutsche Rolle in Europa als Vertretung von Europa, auch bei diesen möglichen Verhandlungen, ist ja unheimlich wichtig. Und ich weiß nicht, inwieweit der Moment verpasst wurde oder noch nicht. Jedenfalls muss man das auch nicht vergessen und nicht nur mit sich selbst beschäftigen. Sein. Das ist immer noch die Möglichkeit, etwas zu tun. Es ist zu früh aufzugeben. Und also dieses Telefonat ist noch ein Zeichen dafür. Man muss sich aktiv durchsetzen.
Jetzt haben Sie vor, Ende Februar wieder in die Ukraine zu reisen. Wie ist das für Sie? Wie bereiten Sie sich auf diesen Aufenthalt vor? Und was bringen Sie beispielsweise auch aus Deutschland mit?
Ja, ganz praktisch vielleicht ein paar Souvenirs für meine Freunde, für meine Familie. Ja, ich freue mich ehrlich gesagt darauf, in die Ukraine zu reisen. Das klingt etwas unheimlich, wahrscheinlich auch nicht sehr gut, aber ich freue mich, meine Freunde zu sehen. Und wenn ich sie irgendwie unterstützen kann mit meiner Präsenz, mit meiner Zeit, die wir zusammen verbringen, dann würde ich mich freuen. Ansonsten, es ist für mich eine normale Reise nach Hause. Leider kann ich nicht sehr oft in die Ukraine fahren zurzeit.
Eine ambivalente Situation. Die Autorin und Verlegerin Katerina Mischenko hat beschrieben, wie die Menschen in der Ukraine auf die Verhandlungen mit Putin blicken. Mit fast einer Viertelmillion Besuchenden im Jahr zählt das Kunstforum Wien zu den erfolgreichsten Häusern in Österreich. Aber die Signa-Pleite von Unternehmer René Benko bedroht auch das Kunstforum. Anfang Dezember hatte der Betreiber, die Bank Austria, angekündigt, sich zurückzuziehen. Mit dem Wegfall des Hauptsponsors Signa könne das bisherige Engagement nicht fortgesetzt werden, so die offizielle Begründung. Im Januar wurde ein Übergangsmodell präsentiert, das den Betrieb bis Ende 2025 sichern sollte. Und die Direktorin des Kunstforums, Ingrid Brugger, hat sich jetzt aber zweckoptimistisch gezeigt. Unter anderem, weil morgen unter dem Titel Favorite Darkness eine große Ausstellung des niederländischen Künstlers Anton Corbijn eröffnet wird. Christine Scheucher berichtet.
Er porträtierte David Bowie als androgyne Erlösergestalt im Lendenschurz, lichtete die hochschwangere Nina Hagen mit breitkrempigem Hut und Poncho ab und schoss ein ikonisches Bild der Post-Punk-Pioniere Joy Division. In einem Londoner U-Bahn-Schacht erschienen die Umrisse der vier Bandmitglieder gespenstisch, düster und doch verlockend.
Your best work is done when you feel you're at level, at the same level.
Das beste Ergebnis entsteht dann, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, denen man auf Augenhöhe begegnen kann. Als Fan funktioniert das nicht. Es hat mich einige Jahre gute Arbeit gekostet, weil ich zu vielen Leuten zu sehr aufgeschaut habe. Die Kamera war immer eine gute Ausrede, die Leute kennenzulernen, weil ich schüchtern war.
. 2007 gab Anton Corbijn sein Debüt als Regisseur. Mit Control setzte er dem früh verstorbenen Joy Division Frontman Ian Curtis ein cineastisches Denkmal. Die melancholisch verbrämte Schwarz-Weiß-Ästhetik des Films spiegelt die Attitüde der Post-Punk-Ära. Das überzeugende Spiel von Hauptdarsteller Sam Riley pendelt zwischen Selbstüberhöhung und Selbstauslöschung. Eine düstere Grundierung haftet auch dem Titel der Ausstellung Favorite Darkness an, die morgen Abend im Kunstforum Wien eröffnet wird. Wenngleich die Schau, das betont Kuratorin Lisa Ortner-Kreil, neue Pfade beschreiten wolle.
Also mir ist aufgefallen, dass Corbijn vor allem in seinen Porträts immer wieder auch Anleihen nimmt an der Kunstgeschichte, aber auch an religiöser Ikonografie. Das ist in seiner Kindheit erklärt, er ist als Sohn eines protestantischen Pastors und einer Krankenschwester geboren. Und der Glaube und auch die Hinwendung zum Jenseits hat immer in seiner Kindheit eine große Rolle gespielt und das beeinflusst ihn eigentlich bis zum heutigen Tag.
Nicht nur die Wiener Prominenz, auch internationale Größen haben sich zur Vernissage der Ausstellung Favorite Darkness angekündigt. Das legendäre Wiener Downtempo-Duo Gruder und Dorfmeister soll für den passenden Soundtrack der Aftershow-Party sorgen. Ein Tanz auf dem Vulkan könnte man unken, schließlich bleibt die Zukunft des Kunstforum Wien ungewiss. Im Dezember 2024 trat Ingrid Brugger, die Direktorin des Hauses, sichtlich betroffen vor die Presse. Denn der Betreiber des Kunstforum Wien, die Bank Austria, stellte die rund 50 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der renommierten Kunstinstitution vor vollendete Tatsachen.
Wie wir heute über eine Aussendung der Bank vernehmen mussten, scheint die Schließung dieses Hauses, das seit mehr als 30 Jahren besteht, wahr zu werden.
Die Bank Austria, die zur italienischen UniCredit-Gruppe gehört, erklärte im Dezember 2024, dass sie sich in Zukunft nicht mehr in der Rolle eines Museumsbetreibers sehe. Durch den Ausfall des Hauptsponsors Signa sei der Betrieb aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr aufrechtzuerhalten. Die Signa trat zuletzt als Vermieterin des Kunstforum Wien auf. Das denkmalgeschützte Gebäude in der Wiener Innenstadt wurde mittlerweile aus der Insolvenzmasse an die JR Investment GmbH verkauft. In wirtschaftlich herausfordernden Zeiten wirbt Kunstforum-Direktorin Ingrid Brugger um neue Sponsoren.
Es war ja auch diese langjährige Partnerschaft mit der Bank eine Win-Win-Situation. Ein Sponsor kann sich entscheiden, wofür er will. Und dass wir jetzt einfach die Möglichkeit haben, hier weiterzumachen und auf eine neue Zukunft zuzusteuern, das sehe ich positiv.
Ursprünglich hätte der Betrieb des Kunstforum Wien im Juni 2025 eingestellt werden sollen. Nun konnte die Übergangsphase bis Ende 2025 verlängert werden. Von David Hockney bis Gerhard Richter, von Kiki Kogelnik bis Paul Gauguin. Große Namen, die ein großes Publikum ansprechen. Das Erfolgsrezept des Kunstforum Wien ist seit seinen Anfängen in den 1990er Jahren unverändert geblieben. Im Herbst 2025 will man diese Erfolgsgeschichte fortschreiben. Geplant ist eine große Marina Abramowitsch-Ausstellung. Ob nach diesem großen Auftritt der Grande Dame der internationalen Performance der Vorhang für immer fällt, ist derzeit aber unklar.
Sicher ist aber, die Ausstellung Favorite Darkness zum 70. Geburtstag des niederländischen Künstlers Anton Corbijn läuft bis zum 16. Juni im Kunstforum Wien.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Nach der Ankündigung von neuen Zöllen durch US-Präsident Trump befürchtet die Kunstszene weitere Nachteile. Schon die Brände in Los Angeles sowie die anhaltenden Kriege im Gazastreifen und der Ukraine hätten spürbare Auswirkungen auf den Kunstmarkt gehabt, schreibt das Magazin Art News auf seiner Internetseite. Nun wird es wahrscheinlich zu weiteren Komplikationen kommen. Art News zufolge gehen Fachleute davon aus, dass Zölle die Betriebskosten von Galerien weiter erhöhen. Außerdem könnten in den USA ansässige Sammler davon abgehalten werden, den Erwerb von Kunstwerken aus China und Hongkong in Betracht zu ziehen. Betroffen wären demnach vor allem kleine und mittelgroße Galerien, da sie nur über begrenzte Ressourcen verfügten. Es ist nicht das erste Mal, dass US-Schauspielerin Scarlett Johansson sich dagegen wehrt, dass eine KI-Version ihrer Person verwendet wurde. Dieses Mal ist die 40-Jährige jedoch nicht allein. Ein aus Israel stammender Marketing-Experte hatte am Dienstag ein mit künstlicher Intelligenz generiertes Protestvideo gegen den US-amerikanischen Rapper Kanye West veröffentlicht. Darin sind neben Johansson unter anderem auch KI-Versionen von Steven Spielberg, Mark Zuckerberg, Lenny Kravitz und Natalie Portman zu sehen. In dem Video werden Kanye Wests jüngste antisemitische Posts im Netz angeprangert. Obwohl sie gegen Antisemitismus und Hassreden jeglicher Art sei, müsse der Missbrauch von KI kritisiert werden, unabhängig von der Botschaft, erklärte Johansson in einer Mitteilung. Ansonsten riskiere man, den Bezug zur Realität zu verlieren. Im Mai 2024 ging die Schauspielerin per Anwalt dagegen vor, dass OpenAI ohne ihre Erlaubnis eine ChatGPT-Stimme veröffentlicht hatte, die ihr unheimlich ähnlich klang. Kulturerbestätten sind zunehmend von Wetterextremen und Verwüstungen durch Kriege bedroht. Sie besser zu schützen, ist Ziel der gemeinnützigen Organisation Heritage Watch AI mit Sitz in Paris. Das Gremium wurde während des KI-Sondergipfels in der französischen Hauptstadt Paris vom Kulturministerium ins Leben gerufen. Zu den vier Gründungsmitgliedern gehört unter anderem der US-Softwarehersteller Microsoft. Ziel ist es, mithilfe von neuen, auf künstlicher Intelligenz basierenden Werkzeugen 3D-Modelle jeder Kulturerbestätte zu erstellen, um gefährdete Gebiete bereits frühzeitig zu identifizieren. Anschließend sollen Maßnahmen zu ihrem Schutz entwickelt und umgesetzt werden.
Die Freie Universität Berlin hat einen Vortrag am kommenden Mittwoch nach wachsender Kritik abgesagt. Bei der Veranstaltung hätte die UN-Sonderberichterstatterin für die besetzten palästinensischen Gebiete, Francesca Albanese, sprechen sollen. Wie es zur Absage der Veranstaltung kam und warum die FU Berlin für ihr Vorgehen kritisiert wurde, darüber berichtet mein Kollege Sebastian Engelbrecht.
Fünf Professorinnen und Professoren der Freien Universität hatten zu der Veranstaltung für den kommenden Mittwoch eingeladen. Wissenschaftler aus den Bereichen Philosophie, Arabistik, Islamwissenschaften und Geographie. Um so wörtlich legale und forensische Perspektiven auf den andauernden Gaza-Genozid sollte es gehen. Eingeladen war die UN-Sonderberichterstatterin für die besetzten palästinensischen Gebiete, Francesca Albanese, und der israelische Architekt Eyal Weizmann von der Universität London. Gegen die Veranstaltung regte sich Widerstand. Die deutsch-israelische Gesellschaft, der regierende Bürgermeister Berlins Kai Wegner und die Berliner Wissenschaftssenatorin Ina Ciborra warnten vor Albaneses antisemitischen Positionen und legten eine Absage nahe. Elio Adler von der jüdischen Werteinitiative über Francesca Albanese.
Sie hat den Hamas-Angriff am 7. Oktober relativiert und sagt, naja, das Ganze fing vor dem 7. Oktober an und Israel sei in Wahrheit schuld an diesem Angriff und nicht die Hamas selber. Sie vergleicht Netanyahu, den man ja wirklich nicht mögen muss, aber sie vergleicht ihn mit Hitler und das ist einfach völlig absurd. Sie hat die amerikanische Politik als von der jüdischen Lobby unterwandert oder gesteuert oder was bezeichnet. Es gibt einen roten Faden bei ihr, wie sie den ganzen israelisch-palästinensischen Konflikt framed und der ist einfach typischer israelbezogener Antisemitismus.
Zudem, so Elio Adler, gehöre der ebenfalls ursprünglich auf dem Podium vorgesehene Eyal Weizmann zu den Unterstützern der Israel-Boykott-Bewegung BDS. Er ist Gründer des Projekts Forensische Architektur und bezeichnet den israelischen Krieg gegen die Terrorgruppierung Hamas in Gaza als Völkermord.
Da war keine wissenschaftlich-sachliche Veranstaltung geplant. Das war ein Panel, was aus Akteuren besteht, unter anderem Frau Albanese als herausragendste, die eine bekannte Meinung haben, die berüchtigt sind für eine Art des Umgangs mit Israel, die man nur als antisemitisch bezeichnen kann, die eben weit weg von sachlicher, inhaltlicher Kritik ist, sondern die eben von einer Ideologie geblendet war. Und diese Leute nutzen jetzt die nächste Bühne, suchen die nächste Bühne, um ihrer Agenda zu folgen und die Ideologie zu verbreiten.
Der Präsident der Freien Universität, Günther Ziegler, suchte einen Kompromiss, sagte den Termin als Präsenzveranstaltung ab und wollte daraus ein Online-Angebot machen. Zu einem Interview ist Ziegler nicht bereit. Im akademischen Senat seiner Universität sagte er,
weil Ziel und Zweck der wissenschaftlichen Veranstaltung als wissenschaftliche Veranstaltung aufgrund der aktuellen Polarisierung und der nicht kalkulierbaren Sicherheitslage nicht realisiert werden kann, wird die Veranstaltung in der angekündigten Form abgesagt. Die Debatte und die Diskussion soll aber anders ermöglicht werden. Dafür ist die FU da.
Allerdings wollten sich Francesca Albanese und Eyal Weizmann darauf nicht einlassen. Nach Informationen einer Sprecherin der Freien Universität sagten sie ihre Teilnahme ab. Im sozialen Netzwerk X kündigt Eyal Weizmann an, dann werde man eben vor den Toren der Universität auftreten, jedenfalls nicht hinter verschlossenen Türen. Voraussichtlich wird aus der Veranstaltung nun eine Demonstration. Schon vor der Absage der ursprünglichen Universitätsveranstaltung hatten pro-palästinensische Gruppierungen dazu aufgerufen, an der Diskussion teilzunehmen. Der Präsident der FU sieht hier eine Vereinnahmung.
Nun ist die Veranstaltung einerseits von verschiedenen Aktivistengruppen beworben und vereinnahmt worden, die es auch geschafft haben, den Eindruck herzustellen, als seien sie Mitveranstalter oder Kooperationspartner und dass das eben nicht eine Veranstaltung von WissenschaftlerInnen der Freien Universität sei. Und die Veranstaltung verwenden wollen, um einen schwierigen und belastenden Konflikt selbst auf die Bühne zu bringen, wo es uns doch um einen wissenschaftlichen Diskurs gehen muss.
Die Wissenschaftsfreiheit sei ein hohes Gut, so Günther Ziegler. Die Freie Universität werde es auch in Zukunft verteidigen. Antisemitismus, Rassismus und Diskriminierung seien aber weder von der Wissenschafts- noch von der Meinungsfreiheit gedeckt. Elio Adler von der Jüdischen Werteinitiative befürchtet für den kommenden Mittwoch dies.
Wir gehen davon aus, dass es zu versuchten Unibesetzungen oder Hörsaalbesetzungen kommen wird. Wir gehen von sehr unschönen Szenen aus, die alle vermeintlich im Schutz der Wissenschaftsfreiheit passieren sollen. Und das ist einfach ein Missbrauch eines solchen hohen Gutes.
Das waren Stimmen zur Absage des Vortrags mit Francesca Albanese an der Freien Universität Berlin. Und über den Fall habe ich vor der Sendung auch mit Matthias Goldmann gesprochen. Er ist Professor für internationales Recht an der IBS-Universität für Wirtschaft und Recht Österreich-Winkel. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Oeschlegel.
Herr Goldmann, Sie haben die Professorinnen und Professoren der Freien Universität, die Veranstaltung für den kommenden Mittwoch organisiert haben, im Vorfeld juristisch beraten. Ist das eigentlich üblich, sich da im Vorfeld eine externe Beratung hinzuzuziehen?
Also inzwischen ist das üblich. Es ist ja so, dass schon mehrere Absagen von Veranstaltungen dieser Art stattgefunden haben. Und auch wenn zu dem Zeitpunkt, wo ich da kontaktiert wurde, es eigentlich noch ganz gut aussah für die Veranstaltung an der Freien Universität, gibt es inzwischen da doch das dringende Bedürfnis, dass man auf jeden Fall für den Fall des Falles sich vorbereitet. Denn es sind ja auch schon in anderen Ländern Schwierigkeiten entstanden mit Francesca Albanese, mit Veranstaltungen, die mit ihr geplant waren. Und deshalb ist das, denke ich mal, eine normale Vorsichtsmaßnahme, die leider inzwischen notwendig ist.
Sie sagen, im Vorfeld sah es noch ganz gut aus. Welche Punkte haben Sie dann im Verlauf des Prozesses mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern diskutiert?
Also ich kann jetzt hier nicht interner ausplaudern, aber natürlich geht es um die Frage, welche Bedingungen man hat, welche Bedingungen man erfüllen muss, um eine wissenschaftliche Veranstaltung an einer Universität stattfinden zu lassen. Und was eigentlich von der Wissenschaftsfreiheit gedeckt ist, welche Einwände auch eine Universität dagegen erheben kann, zum Beispiel aus Sicherheitsaspekten und so weiter, wo da überhaupt die Grenze verläuft, dass man also für den Fall des Falles gewappnet ist, dass man dann in dem Moment, wo Einwände kommen, und die waren ja nun auch schon zum Greifen nahe, dass man dann sozusagen sofort eine stichhaltige Argumentation anbringen kann.
Etwas überspitzt gefragt, die Veranstaltung wurde jetzt nun mal abgesagt. Hat Ihre Beratung dann nicht funktioniert? Oder was waren die Punkte, mit denen Sie im Vorfeld nicht gerechnet haben?
Ich denke, es war im Vorfeld durchaus möglich, dass es dazu kommen würde. Das, was doch in diesem Fall noch mal besonders eindrücklich ist, das ist die Abhängigkeit auch der Hochschulleitungen von der Politik. Also man hatte eigentlich einen ganz guten Eindruck, dass die Freie Universität, auch die Leitung der Freien Universität hier für die Wissenschaftsfreiheit eintreten würde und sich von der Politik nicht beeinflussen lässt. Aber es zeigt sich jetzt eben doch, dass dann eigentlich die Äußerungen des regierenden Bürgermeisters sehr entscheidend waren für das Verbot, das letzten Endes dabei herausgekommen ist. Auch wenn die Freie Universität das natürlich auf ihre Art begründet und nochmal die Wissenschaftsfreiheit hochhält. Und das zeigt einfach eine Verwundbarkeit der Universitäten, die ja auch budgetär abhängig sind. Gerade von der Landespolitik. Und das hat mich doch in dieser Drastik erstaunt, dass da so schnell dann eigentlich eine relativ positive Einstellung sich in ihr Gegenteil umkehrt.
Ich möchte dann nochmal über die Begründung für die Absage zumindest der Präsenzveranstaltung sprechen. Wir haben es eben im Beitrag vom Präsidenten der FU, Günther Ziegler, gehört. Die Begründung für die Absage sei die aktuelle Polarisierung und die nicht kalkulierbare Sicherheitslage gewesen. Halten Sie diese Bedenken denn dann für gerechtfertigt?
Nein, die halte ich nicht für gerechtfertigt. Also die Veranstalterinnen und Veranstalter hatten ein Sicherheitskonzept vorgelegt. Die haben auch große Bereitschaft gezeigt, dieses Sicherheitskonzept noch mehrfach nachzuschärfen. Zum Beispiel Teilnehmerinnen oder Teilnehmer, von denen man erwartete, dass Störungen von ihnen ausgehen, im Vorfeld auszuschließen, ein Anmeldesystem einzuführen, dass man also kontrollieren kann, wer in diese Veranstaltung kommt. Damit wäre das kontrollierbar gewesen. Man muss auch immer dabei denken, es ist eigentlich ein Grundsatz, dass der Staat, ob das nur die Universität ist oder die Polizei, gegen die Störerinnen und Störer in erster Linie vorgehen muss, nicht gegen diejenigen, die die Freiheit der Wissenschaft oder die Freiheit, ihre Meinung zu äußern oder sich zu versammeln, in Anspruch nehmen. Also es muss immer der Störer zunächst eigentlich mal mit Maßnahmen belegt werden. Und das ist hier eigentlich umgekehrt worden. Also man hat hier sozusagen die Belastung, die aus eventuellen Störungen resultiert, den Veranstalterinnen und Veranstaltern, die hier eine wissenschaftliche Veranstaltung machen wollten, auferlegt. Und insofern halte ich das nicht für stichhaltig und denke, dass im Grunde genommen schon auch die Warnung des regierenden Bürgermeisters und auch der Wissenschaftssenatorin Cibulla, die ja im Vorfeld sich sehr negativ geäußert haben über Frau Albanese, hier den Ausschlag gegeben haben dürften.
Kritik wurde auch laut am Titel der Veranstaltung, der lautete genau: Bedingungen eines Lebens, das zerstört werden soll, rechtliche und forensische Perspektiven auf den laufenden Gaza-Genozid. Natürlich spielt da die aktuelle Polarisierung und Emotionalität schon mit rein. Die Kritik hat eben gesagt, das würde nicht unbedingt wissenschaftlich klingen, sondern auch aktivistisch. Hätte es hier vielleicht durch eine Annäherung der Seiten die Möglichkeit gegeben, eben doch dazu zu kommen, die Veranstaltung wie geplant durchzuführen?
Das ist schwer zu sagen, ob es dennoch gelungen wäre. Ich glaube, der Titel an sich gab kaum den Ausschlag. Es ging schon um die Person Albanese. Der Titel ist provokant. Ich muss auch sagen, ich unterstütze nicht alles, was Frau Albanese zu diesem Thema immer sagt. Da sind auch gerade Provokationen dabei, die vielleicht nicht immer sich langfristig positiv auswirken. Das muss man schon so sagen. Aber die Wissenschaftsfreiheit, wie übrigens auch die Meinungsfreiheit, schützt Wissenschaft unabhängig von ihrem Gehalt. Das muss man eben sehen. Also sie schützt eigentlich auch zuspitzende Thesen. Und was ja auch immer wieder gesagt wird, das sei unwissenschaftlich, das ist auch nicht stichhaltig, denn es geht hier ja letzten Endes auch um die Wissenschaftsfreiheit der veranstaltenden Professorinnen und Professoren, die die Wissenschaftsfreiheit in Anspruch nehmen können und auch als Teil ihrer Wissenschaftsfreiheit mit Personen ins Gespräch geraten können oder gehen können, sich einlassen können auf ein Gespräch mit Personen, bei denen man sich fragen kann, ob das, was sie jetzt sagen, noch unbedingt Wissenschaft ist im Sinne von einer systematischen oder einer methodisch angeleiteten Erkenntnisgewinnung oder ob das nicht auch schon Politik ist. Da kann man wirklich drüber reden. Aber auf jeden Fall haben die Professorinnen und Professoren Wissenschaftsfreiheit und die ist unabhängig vom Inhalt und die muss auch provokante Thesen schützen. Natürlich gibt es da irgendwo eine Grenze von Artikel 1, nicht die Würde des Menschen. Man darf also nichts Rassistisches oder nichts Antisemitisches sagen, aber das war nun ja auch nicht in dem Titel enthalten und es gab auch keine Indizien, dass es dazu kommen würde.
Warum ist es denn dann allgemein so schwer, einen wissenschaftlich-sachlichen Diskurs zu den von Israel besetzten Gebieten zu führen?
Das frage ich mich auch. Ich habe selbst gute Erfahrungen damit gemacht, sachliche Diskurse zu führen, auch in Veranstaltungen mit ganz unterschiedlichen Personen, Gruppen, die zum Teil sich überhaupt nicht verstehen. Und wenn man das Ganze gerade auf der Ebene des Rechts angeht, dann kann man da doch unter Umständen Verständigungen herbeiführen. Also wenn man erstmal eine Veranstaltung durchführt, kann sie durchaus gelingen. Das Problem ist eigentlich eher, dass im Vorfeld von Veranstaltungen hier schon immer Blockaden seitens der Politik zu erleben sind oder der Versuch, Intervention der Politik unternommen werden mit dem Versuch, diese Veranstaltung zu verhindern. Also man verhindert eigentlich diesen Dialog, der nach meiner Überzeugung schwierig ist, aber möglich ist.
Aber da würde ich noch mal reingehen, weil es gab ja schon das Angebot, diese Veranstaltung immerhin vielleicht in einer digitalen Form durchzuführen. Das wurde dann von Albanese unter anderem auch abgelehnt. Warum eigentlich, wenn es doch um die Inhalte geht?
Ich glaube, es wurde abgelehnt aus dem Grund, weil es ja viele digitale Inhalte gibt schon von Albanese und sie nicht denkt, dass sie da noch mehr produzieren möchte. Und es natürlich etwas anderes ist, wenn man sich face-to-face trifft. Also der Austausch von Angesicht zu Angesicht hat immer noch eine besondere Qualität. Das haben wir ehrlich gesagt während Covid ganz drastisch gemerkt, auch in der Lehre, wie sehr da die Qualität verliert. Wenn zum Beispiel auch die Teilnehmenden sich nicht untereinander austauschen können. Und ich denke auch gerade bei so einem schwierigen Thema, das ja wirklich zu Konflikten führen kann und wo ganz unterschiedliche Positionen vertreten werden, ist dieser persönliche Austausch eminent wichtig, damit man eine Verständigung erreichen kann. Also das ist einfach ein Aliud, etwas anderes zu sagen, wir gehen jetzt in den digitalen Raum, das nicht dieses Potenzial der, ich würde mal sagen, der Konfliktvermittlung hat, wie ein persönliches Gespräch.
Nach der Absage der Präsenz und auch der digitalen Veranstaltung soll es jetzt eine Veranstaltung im Freien geben. Dazu haben sich auch schon zahlreiche Aktivistinnen und Aktivisten angekündigt. Das wiederum sei dann aber keine wissenschaftliche Veranstaltung mehr, sagt die Leitung der FU Berlin. Halten Sie das jetzt für einen gelungenen Ausgang dieser Debatte?
Ob es dazu kommen wird, muss man sehen. Ich halte das nicht für einen gelungenen Ausgang der Debatte. Ich denke auch, dass der wissenschaftliche Austausch mit einer Demonstration nicht zu verwechseln ist. Ein wissenschaftlicher Austausch findet statt, indem ein Vortrag gehalten wird. Danach gibt es Fragen und das Ganze ist ein kontrollierter Rahmen. Da werden normalerweise auch keine Schilder hochgehalten, auch wenn ich es jetzt nicht davon abhängig machen würde. Aber das heißt, es ist eigentlich ein rationaler Diskurs, ein Austausch von Meinungen und von Argumenten. Und auf einer Demonstration erlebt man sowas ja in der Form eigentlich nicht. Die hat eine andere kommunikative Funktion. Von daher ersetzt es das auch nicht.
Wenn wir jetzt aber nochmal über die Rolle der Hochschulen sprechen, die ja natürlich ein Ort des kritischen Austauschs und ein Ort der Debatten sein sollen. Was glauben Sie, wie könnte so ein zielführender Diskussionsraum an einer Hochschule aussehen?
Man müsste ihn erstmal stattfinden lassen. Ich glaube oftmals, man kann da im Kleinen anfangen. Natürlich ist Francesca Albanese eine Person, die eine große Prominenz mit sich bringt. Sie kann damit auch einem Thema eine gewisse Bedeutung verleihen. Auf der anderen Seite gibt es auch andere Formate, die man durchaus versuchen kann und die auch versucht werden, oft unter schweren Bedingungen, also oft unter Gegenwehr auch von Seiten von Hochschulen, aber nicht immer. Das sind dann eher kleinformatige Veranstaltungen, wo man vielleicht einen Redner oder eine Rednerin hat, die nicht so prominent sind wie Frau Albanese und dann es doch auch schaffen kann, vielleicht Menschen mit unterschiedlichen Ansichten zusammenzuführen und einen Austausch dort zu betreiben. Ich denke auch, das geht über die Universität hinaus, aber gerade an der Universität kann man auch so kleinräumige Formate stattfinden lassen. Es wäre wichtig, dass die Politik aufhört, sich darin einzumischen.
Das sagt Matthias Goldmann im Deutschlandfunk Kultur zur aktuellen Debatte rund um die Veranstaltungsabsage der Freien Universität Berlin mit Francesca Albanese. Er hatte die Organisatoren im Vorfeld juristisch beraten. Und jetzt ist Zeit für die Kulturpresseschau. Die kommt heute von Ulrike Timm.
Wir leben zweifelsohne nicht in der besten aller möglichen Welten. Mitunter fällt es uns sogar schwer, nicht das genaue Gegenteil anzunehmen. Jetzt ist so ein Moment. So beginnt Jürgen Kaube in der Frankfurter Allgemeinen seinen Kommentar nach der Gewalttat von München. Es ist kein Blick in die Zukunft vonnöten, der Blick in die Vergangenheit reicht, um zu wissen, dass sich nun alles wiederholen und bis zum anstehenden Wahltermin die Diskussion im Kreis drehen wird, weil sich das Muster wiederholt zu haben scheint. Sinnlose Tat, Afghane, abgelehntes Asyl, Polizei bekannt. Alle Sätze sind gesagt, andere Sätze fallen niemandem ein, darum lassen sich die Gesagten nur wiederholen, schreibt Kaube. Die Hölle, die Talkshow und der Wahlkampf seien die ewige Wiederkehr desgleichen und man schleppe sich durch, um am Wahlabend dann entsetzt zu sein. Streitet endlich über Bildungspolitik, ruft es uns so begründbar wie Flügellarm aus der Taz entgegen. Das Berliner Forschungsinstitut für Bildung und Sozialökonomie habe herausgefunden, dass, Zitat, im vergangenen Schuljahr 27.000 Lehrerinnen und Lehrer aus dem Schuldienst geflüchtet sind. Richtig gelesen. Geflüchtet. Die meisten dürften wohl hingeschmissen haben, weil sie keinen Bock oder keine Kraft mehr für einen Job mit Dauerbelastung hätten. Eine künftige Bundesregierung müsse sich in die Bildungshoheit der Länder beherzt einmischen, um ein gerechteres, gesünderes und erfolgreicheres Bildungssystem zu ermöglichen, meint Taz-Autor Ralf Pauli. Selbst wenn man die Themen Migration und Wirtschaft als die vorrangigen Probleme im Land sieht, ohne die entsprechenden Ressourcen in der Bildung wird man die erhofften Ziele nicht erreichen. Themenwechsel, es bleibt aber mies. Die Berlinale ist nach wie vor nicht das glanzvolle Winterfest des Weltkinos, das sie gerne wäre, meint die Frankfurter Allgemeine und die Süddeutsche Zeitung notiert suffisant, zumindest die deutsche Branche ist komplett vertreten. SZ-Autor David Steinitz niest sich schon mal vorab durch wenig frohlockende Aussichten. Wer sich schon mal ein Festival lang im Berliner Februar nur rund um den Potsdamer Platz bewegt hat, weiß, dass man danach eigentlich auf Kur muss, um eine Spätwinterdepression zu überwinden, falls man durchs allgemeine Berlinale Gehuste und Gerotze nicht gleich mit Grippe im Bett liegt. Den Eröffnungsfilm Tom Tykwers Das Licht behandelt FAZ-Kritiker Andreas Kilb eher ungnädig. Tykwer habe alles hineingepackt, was sich an Gegenwartskrisen derzeit findet. Klimakrise, Generationenkonflikt, die Globalisierung, die alternde Gesellschaft, die Migration. Diesem Überdruck hält die Geschichte nicht stand. Für die Welt dagegen ist es genau andersherum. Der richtige Film am richtigen Ort. Ach nee, dann kommt sofort, oder vielleicht doch nicht. Denn die Überfrachtung mit Krisen, die eine Berliner Mittelstandsfamilie so nach und nach schreddern, hat auch Weltkritiker Rodek bemerkt. Der Tagesspiegel Singing in the Rain hat als Hauptaccessoire das Regencape ausgemacht, denn im überbordenden Familiendrama schüttet's mächtig. Und Kolumnist Robert Ide setzt, ob des nackt durch die Altbauwohnung flitzenden Lars Eidinger noch kühl drauf, den Penis von Eidinger erkenne er inzwischen schon von Weitem, den gäbe es schließlich in fast allen seiner Filme zu sehen. Das alles mag das pessimistisch-feuilletonistische Grundgrunzen zum Auftakt sein oder aber die schlichte Erkenntnis, allerhand Luft nach oben. Und so verabschieden wir uns mit einer Allzeitweisheit, die wir in der Taz finden. Der Artikel widmet sich zwar slowakischen Bären, die Überschrift aber passt in aller Regel auf fast jede Sorte Mensch. Wir machen uns das Problem selbst.
Das war die Kulturpresseschau an einem Abend, der ja wahrscheinlich auch wie die Compton im Zeichen goldener und silberner Bären steht. Und damit sage ich gute Nacht.